Hi guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast Catch Club.
Oh my God!
Einen wunderschönen herzlichen guten Hallo. Willkommen im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit. Und wir sprechen hier heute über West Coast Pro Under the Bridge. Das mache ich nicht alleine, sondern mit einem Menschen, den ich einen meiner besten Freunde nennen darf, mit dem ich letzte Woche viel Bier und viel Mexikaner getrunken habe, der Drew.
Hallihallöchen alle zusammen.
Wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ein klein wenig erkältet, also entschuldigt bitte, wenn ihr mal hin und wieder mich ein bisschen schnaufen hört oder sowas oder meine Stimme nicht ganz so ready ist. Es ist nicht ganz so schlimm, aber ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme nicht zu sehr.
Dann gute Besserung, dann hoffe ich, dass es Dankeschön. So bleibt. Also, dass es schnell wieder auch hochgeht.
Ja, danke.
Dann der andere, wir sind zu dritt. Und es ist der Semi-Regular. Er wartet auf seinen Roster-Call-Up. Es ist der Sebastian.
Ja, vielen Dank für diese nette Anmoderation. Ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen, um mit euch über West Coast Pro zu reden.
Genau. Ja, wir hatten mit West Coast Pro Under the Bridge die zweite Show des Jahres von West Coast. Lief mal wieder irgendwie versteckt auf YouTube. Und genau, ich war gerade nur irritiert. Genau, die Show lief und ja, also bis auf so ein, zwei Produktionsfehler und dass man die Show nicht direkt auf YouTube finden konnte, ja, die ging, war das gut. Ich glaube, die ging auch wieder knapp 3 Stunden. Wobei man ja leider sagen muss, wir konnten auch quasi noch 20 Minuten extra abziehen. Aber so 3 Stunden lief sie so gesehen.
Ja, so ungefähr. Der Fall ging, glaube ich, 3,55. Genau. Dann war halt noch eine Pause dazwischen von 20 Minuten und dann.
Und der Anfang.
Gab halt nochmal eine halbe Stunde Anfang, wo ich mir tatsächlich den ersten Roundup einmal gegeben habe, weil natürlich ist eine Show, die Under the Bridge heißt, läuft natürlich auch der passende Song dazu.
Genau.
In der Preview. Und ja, genau, das musste dann halt nochmal abziehen, deswegen so roundabout, ja, 3 Stunden, glaube ich, waren es.
Ja. Und los ging's dann mit einem Singles-Match. Jasmina Lua traf auf Charisma. Ja, ich habe mir halt nur das Ergebnis aufgeschrieben. Ich finde Jasmina Lua irgendwie catcht mich nicht. Ich überlege auch gerade, ob ich schon irgendwann mal ein Match von ihr gesehen habe.
Ja, mir kam der Name auf jeden Fall bekannt vor, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Ich sehe gerade, dass die von, die ist bei Women's of Wrestling.
Sie waren ein paar Mal bei Ring of Honor wohl und
genau,
bei Collision.
Stimmt, ja, Ring of Honor, das war's. Genau, Woman of Wrestling. Das ist ja diese Frauenliga nach dem Glow. Vorbild von Glow. Die läuft jetzt auch auf RTL Plus.
Was, Woman of Wrestling oder Glow?
Woman of Wrestling.
Echt?
Ja. Woman of Wrestling kannst du jetzt auf RTL Plus angucken.
Das ist cool.
Vielleicht mal eine Idee. Und genau, also da, die war auch, hatte auch mal ein Dings 2023 mal ein Squash-Match bei SmackDown.
So, ja, gut.
Die war auch, glaube ich, 2021 oder so war die, glaube ich, regular bei AW Dark.
Ja, stimmt, ja, die war ganz
viele. Die relativ viele Matches, ja.
Ja, sehe ich auch. Genau, aber so, da kenne ich auf jeden Fall den Namen. Also Charisma sagt mir aber gar nichts, tatsächlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie bei Cage Match hier die falsche Charisma verlinkt haben, Weil hier bei Catchmatch zeigt sie mir eine Mexikanerin an, die viel in Mexiko unterwegs ist, und ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Wrestlerin ist, weil das ist ja eigentlich hier die West Coast eigene Wrestlerin, glaube ich.
Ich glaube, das haben die dann tatsächlich falsch verdingst, weil die Charisma, die war auch bei Kitsune bei dem Rumble, das weiß ich.
Ja, genau die ist es. Und hier ist halt eben, also hier ist viel mit, also hier die Wrestlerin,
die verlinkt. Hier ist aber bei Catchmatch auch, dass sie bei Kitsune war.
Ja, steht aber hier. Dass sie auch viel Mexiko war.
Genau, die hat ja halt hier quasi nur Matches von 2005, 10, eine Handvoll, 2016 eine Handvoll, 17-1, 18-1.
Nee, ja. das ist die falsche Charisma bei Cage Match.
Ja, glaube ich nämlich.
Das ist die mexikanische. Ja. Genau, weil da auch ihr Twitter-Profil hinterlegt ist.
Ah, okay.
Und, ja.
Gut, ich muss sagen, Charisma ist so, die wird ihrem Namen jetzt nicht so ganz gerecht, finde ich. Also ich finde die nicht schlecht, aber also ich fand Jasmine Allure irgendwie überzeugender in dem Match. Aha, es war halt so, ja, in den 8 Minuten kannst du jetzt auch nicht so viel erwarten dann irgendwie, ne?
Nee, das ist es. Das fing an und war vorbei. Allure war halt, die Heel-Persona in dem Match. Und wie gesagt, es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt da.
Ja.
Ja, also ich würde halt sagen, wie du schon sagst, Jasmine Allure hat das eigentlich vom Character Work ganz gut gemacht.
Die fand ich auch nicht schlecht.
Ich fand's für das, was es sein sollte, auch in den knapp 8 Minuten fand ich völlig solide. Das war
genau.
Absolut in Ordnung.
Hat jetzt keinem wehgetan, das stimmt schon.
Nee, überhaupt nicht.
Genau, hat keinem wehgetan und dann ging es weiter mit einem 8-Man-Tag-Team-Match. Ismael Warren, Jaguar Montoya, Jaya Jewel und The Final Boss of the West Coast, Vinny Massaro, trafen auf Bad Dude, Tito, Ice Williams, Kata Murray und Lazarus.
Die Namen der West Coast Rookies oder der Leute aus der Schule, die sind auf jeden Fall Next Level wild. Ja. aber im Positiven. Also es ist halt, es ist mir dann lieber sowas, als du hast halt den Hessener Catcher, der Alex Duke heißt, weißt du?
Ja, aber du, das ist halt das Problem mit der Sprache. So Alex Duke, der Märchenprinz, weißt du, das nimmt sich ja wieder irgendwie selber hops. Aber ja. Ice Williams ist halt einfach nur Gold.
Ja.
Lazarus, also Lazarus, auch super. Und Jaya Jewel ist eh über alle Zweifel erhaben.
Ja, oder Jaguar Montoya, der unehrliche Sohn von Aldo Montoya aus der WWF.
Und Jaguar Yokota.
Genau. Ja, genau.
Genau. Das war ein Match. Sie hatten ja auch irgendwas gesagt mit North gegen South oder so ein Quatsch.
Ja, North gegen South, California.
Ja. Und Vinny Massaro hat immer nur noch eine 3,5 bei Cage Match. Absolute Frechheit.
Sekunde.
Und, Sebastian, sag mal, was hältst du von dem Match?
Also, ich fand's an sich recht unterhaltsam. Ich fand aber, dass es teilweise ein bisschen, fällt gar kein besserer Begriff dafür ein, es war teilweise ein bisschen wuselig, fand ich. Es wirkte teilweise ein bisschen, ich möchte nicht sagen unkoordiniert, aber schon ein bisschen wild und so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt irgendwie viel machen, aber wissen auch nicht so richtig wie.
Also da kann ich einsteigen, das war für mich gerne. An der Position mit den Leuten. Ich find's super, dass man so die Rookies konstant pusht. Aber an der Position mit den Leuten war mir das einfach zu viel gewollt.
Ja.
Und aber auch zu lang.
Ja, auf jeden Fall.
es wirkte dann auch nicht so, ich bin wieder da, Entschuldigung, ich musste nur gerade meine von Amazon gelieferte 4K-Extended-Version von der Herr der Ringe abholen. es wirkt auch so ein bisschen so unkonstruiert, so nach dem Motto, so halt, ja, Vinny und Bertutude sind halt die einzigen Erfahrenen, also es waren sie ja auch, die halt jetzt irgendwie eine Ahnung haben, wie man so ein dekonstruiert vielleicht. Und die sind ja alle gescheit, die Rookies da, ne? Oder ich weiß gar nicht, wie lange die alle halt dann teilweise schon aktiv sind, aber also ich sag mal, die Trainees da halt, dafür ist es ja an und für sich fein, da kannst du ja gar nichts gegen sagen. Aber ja, dann auch ein bisschen zu überladen vielleicht und wie ihr schon auch sagt, dann vielleicht an der falschen Position.
Ja, Keita Murray hat noch Erfahrung, ich glaube, der wrestelt schon 9 oder 10 Jahre, aber bei den anderen hast du es halt dann schon auch gemerkt, ne?
Aber Ice Williams hat den besten Namen. Er ist der coldest wrestler on the planet, weil er ist ja Ice Williams.
Also, absolutes Dream-Match, Ice Williams gegen Glacier.
Jawohl.
Puck jetzt, irgendwer.
Der ja. Iceman macht den Special Ref.
Der Iceman macht den Special Ref. Ja.
Grüße gehen raus an den Iceman. Ich habe ihm viel zu verdanken.
Du hast ihm wirklich viel zu verdanken.
Und gewonnen wird das Match mit dem Stone Cold Stunner dann.
Natürlich.
Klar, aber dem Iceman habe ich wirklich viel zu verdanken.
Das stimmt. Das Progress-T-Shirt. Das Hardy Boys-T-Shirt.
Für den Sebastian kurz zur Erläuterung.
Ja.
Storytime mit Dida.
Baby.
Flipper. War es nämlich so. Drew und ich waren 2017 bei der ersten Alexandra Palace Show von Progress.
Ja. Das war cool, war.
Genau. Und ein
damals.
Tag vor, damals. Ja, ich sag ja 2017. und es gab dann nämlich einen Tag vorher Tuesday Night Grabs. Das war der Podcast von Jim Smallman. Mhm. Den gab's live.
Ja, auf dem Podcast-Festival.
Auf dem Podcast-Festival, wo ganz cool. Viele Wrestling-Podcasts waren. Aber wir sind halt nur zu Tuesday Night Grabs gegangen. Und da war das Lustige, da gab's dann, ja, wir machen einen Mega-Rumble. Alle im Publikum nennen mal bitte einen Namen. Und dann hab ich den Iceman genannt. Mhm. Und ich meinte den Iceman, der auch Mitte 2000er bei der WXW irgendwelche Deathmatches gemacht haben.
Der englische Deathmatch-Wrestler, ja.
Genau, und Jim Smallman ist dabei alles aus dem Gesicht gefallen, weil die halt sagten, ja, bei jedem interessanten Pick gibt es was. Und dann hab ich, weil ich den Iceman gesagt hab und die so, bitte was, woher kommt das denn? Hab ich ein Hardy Boys T-Shirt gewonnen.
Geil. Das ist cool.
Ach, das ist halt wirklich, also es war sehr, sehr lustig. Naja.
Was hätte ich denn dann mit meinen abstrusen Indie-Wrestlern gewonnen?
Die hätte keiner gekannt.
Die hätte keiner geglaubt, dass es die wirklich gibt.
Ja. Genau.
Und, naja. Aber zum Match nochmal, wie gesagt, es war da, es war okay, aber es war für die Leute, die drin waren und wie es konstruiert oder nicht konstruiert war, war es halt leider zu lang.
Ich muss auch gestehen, ich habe am Anfang nicht gecheckt, weil ich nicht gehört habe, dass es halt ein Eight-Man war, habe ich nicht gecheckt, wer jetzt in welcher Form zusammengehört. Die haben zwar auf der Stage gewartet, dann habe ich erst gedacht, das wird ein Four-Way. Ja. Und dann hast du aber gemerkt, okay, die vier gehören doch zusammen, es ist dann 4 gegen 4. Das war irgendwie ein bisschen unübersichtlich.
Ja, was mich dann auch ein bisschen verwirrt hat, war dieses Vinny Massaro, Bad Dude Tito. Ja, wir tauschen jetzt irgendwie.
Ja, das war dann auch noch irgendwie so halt genau so ein bisschen, wir draften jetzt hier rum.
Und, ja. Aber ich glaube, wenn ihr nichts mehr dazu sagen wollt, können wir auf jeden Fall gerne weitergehen.
Ja.
Dann gab's das erste Singles-Herren-Match des Abends. Beef. Ein Teil von Beef Tank. Gnarls Garvin.
Ja.
Traf auf Elfe Su. Das war Sus erstes Match nach dem verlorenen Titelmatch. Klar, war auch erst bei der letzten Show. Und,
Hat er direkt wieder verloren.
Und, ich fand's okay. Es ging 9 Minuten. Das waren halt, ja, zwei watzige Kerle, die ein bisschen was machen wollten. Du, erzähl mal.
Ich fand's auch nicht schlecht. Ich fand's fast für den Stil und so, wie sie gerestet haben, fast schon ein bisschen zu kurz.
Ja.
Also da hätten sie gerne irgendwie nochmal so 3 Minuten oder so was länger machen können. Weil ich glaube, bevor es dann richtig Fahrt aufgenommen hat, war es dann schon wieder vorbei. War aber an für sich nicht schlecht und fand ich schon ganz, ganz gut. So zwei Watze halt, dann irgendwie gegeneinander, das war schon nice.
Sebastian, was sagst du denn?
Ich glaube sogar, dass das auch in der Länge schon noch hätte krasser sein können, aber die sich ja vielleicht auch ein bisschen zurückgehalten haben, weil danach ja auch nochmal wichtige Matches kamen. Das vielleicht auch so ein bisschen so eine Pacing und auch so ein bisschen so eine Strukturierungssache war. Aber in der Form fand das absolut anständig, das Match. Also wie du schon sagst, das war halt so ein Big Man Fight, 9 Minuten halt ja auf die Fresse und finde, kann man so in der Midcard jetzt nichts gegen sagen, war absolut anständig.
Auf jeden Fall. Dann geht es weiter. Oh, Entschuldigung. Oh, sorry. Dann geht's weiter zum Six-Man-Tag-Team-Match. Die Los Vipers, Latigo und Toxin, trafen zusammen mit Black Taurus, der bis zu dem Match noch geheim war. Mal sehen, wie lange der Mann noch Black Taurus heißt.
Die haben ihn bestimmt nur geheim gehalten, weil sie nicht sicher waren, ob er noch Black Taurus heißen darf, während die Show stattfindet.
Vermutlich.
Ja, weil, das war ganz kurz. Sonst hätte man halt den auch einfach, hätte man einfach sagen können, ja, Black Taurus ist halt der Partner, das ist ja jetzt nichts irgendwie, wo man jetzt sagt, oh, das ist was total Abstruses oder sowas, dass der Partner jetzt ist von denen oder so.
Nee, absolut nicht. Und, genau, die drei trafen auf Lee Moriarty, Gear Rush und Jacob Fatu, also sehr wildes Team. Und ich muss sagen, ich fand es soweit okay. Sobald Taurus und Fatu im Ring waren, habe ich auch was gespürt. Also, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe nur ein Problem. Ich möchte so eine Art Six-Man-Technik bei jeder Show sehen. Das war jetzt keine Lucha-Abfahrt, okay, aber so das Ding ist ja ähnlich, ne? Also, und das brauche ich ehrlich gesagt nicht bei jeder Show. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja. Ja, sie hatten es bei der letzten Show ja auch schon, stimmt, aber ja.
Also eigentlich bei jeder.
Ja, ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ich glaube, wir zwei haben darüber gesprochen, Sebastian, dass halt dadurch, dass diese Nähe halt so von Kalifornien so zu Mexiko ist, ist man halt natürlich auch geneigt dazu, dass man diese Matches halt, ich sag mal, halt öfter bookt.
Und West Coast macht da noch wenige von. Also wenn du dir andere kalifornische Ligen anguckst, die machen das viel exzessiver.
Natürlich, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist ja klar, aber ich wollte es nur trotzdem, ja, mal anmerken, weil es fällt halt auf.
Ja.
Gut, bei Riplash gab es jetzt keine, wo ich gerade sehe, aber sonst immer mal wieder und ja. Genau. Das wollte ich sagen. Ne, dass das gut war, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das war auch so in einem Guss stellenweise und das war schon cool, ne? Also da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich finde halt, so, ich bin auch froh, dass da nicht 5 Matches von so sind, ne? Das ist klar.
Ja.
Aber es ist halt so, es ist halt so ein bisschen das Ding, wenn du es zu oft siehst und zu oft nicht, wo du sagst, ey, ist geil, sondern eher so, boah, weiß ich nicht, so, dann kann natürlich auch das Interesse einfach abnehmen und so. Und das fände ich halt schade. Aber Sebastian hat natürlich einen Punkt. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Ja.
Was sagt ihr denn zu dem Ding?
Ist ja auch immer Geschmackssache eigentlich, ne? Also das ist ja auch immer bei jedem einfach ein bisschen genau anders. Ja, ich würd jetzt einmal kurz anfangen, wenn das für dich okay ist, Drew. Also für mich war es tatsächlich Match of the Night. Also zumindest von den Matches, die wir sehen konnten. Ne? Da kommen wir gleich nochmal zu, dass wir Das eine weiß ich ja nicht, wie das war. Aber ich muss sagen, mir haben ja vor allen Dingen auch gut die, ich sag jetzt mal so ein bisschen die X-Faktoren gefallen, die du gerade schon angesprochen hast, die da nämlich Jacob Fatu und Black Taurus. Weil die sich auch sehr gut da eingefügt haben. Ich finde sogar, Jacob Fatu hat hier besser gewirkt als in vielen Matches, in denen ich ihn sonst gesehen habe. Und wie du schon sagst, ich finde, das war auch dieser Stil auf einem guten wrestlerischen Niveau gewesselt. Das heißt also, das sah gut aus, da waren jetzt nicht irgendwie die großen Abfucks drin. Ich fand das halt echt unterhaltsam. Das war auch, finde ich, 15 Minuten für so ein Match okay. Das ist auch nicht übermäßig lang. Also, nicht missverstehen, das war jetzt nichts, wo ich dachte, oh, Match of the Year oder irgendwie sowas. Nee, aber ich fand das schon echt gut. Das war für mich schon auch das knapp von einem anderen Match, weil das wir gleich noch reden, das Match, was mir am besten gefallen hat.
Was hast du, Drew?
Ja, ich bin ein bisschen dazwischen. Also für mich war es nicht das Match of the Night, das war das Match, was danach kommt.
Ja, das war mein zweitliebstes Match, das ist das, was ich meine. Die habe ich sehr nah beieinander.
Ich fand das aber trotzdem relativ gut. Auch mal cool, Leo Moriarty wieder im Indie-Wrestling zu sehen. Oder bei einem Indie-Match zu sehen. Das hat mir gefallen. Ich war am Anfang so, als er die Entrances kam und als er Leo Rush rauskam, so mit langer Jacke und langer schwarzer Jacke und schwarzer Sonnenbrille und langer schwarzer Hose. Und ich war so, was ist hier los? Was macht Masahiro Chono hier? ja, ein kleiner Scherz, ne, aber fand das aber eigentlich ganz gut, ganz, ganz cool. Irgendwie haben auch sich als diese Watze da, Black Taurus und Jacob Fatu, der auf einmal auch zum Lucha Fatu geworden ist, so ein bisschen, da ganz gut eigentlich eingefügt. Und ich fand das eigentlich sehr unterhaltsam und ja, war ein gutes Match. Und den Rest habt ihr eigentlich gesagt.
Yo. Und dann geht's, wie wir schon hören, zum Match of the Night von zweien von uns. Tag Team Match. Mio Momono und Takumi Iroha trafen auf das neueste AEW-Signing Queen Aminata und Trish Adora. Und ich muss sagen, das war ziemlich, ziemlich gut. Darf der Dreef gerne anfangen?
Ja, Queen Aminata ist gar nicht so neu gesigned. Die ist schon seit einem Jahr gesigned. Die hat nur erst jetzt vor kurzem die Grafik gekriegt, weil sie lange verletzt war.
So.
Aber ich fand es sehr gut. Erstmal so halt auf der einen Seite so diese beiden, ich sag mal, afrikanischstämmigen Wrestler. Also die haben ja legit einen, ich glaube, Queen Aminata ist sogar in Afrika geboren.
Die ist in Guinea geboren. Genau,
das haben sie nämlich mal irgendwann am Kommentar. Ja, die ist in Washington geboren, hat aber auch afrikanische Wurzeln, ich glaube. Genau. Auch Ghana oder sowas, da kommt ja, die Familie her. Genau, und Aminata, das haben sie, glaube ich, mal im Kommentar gesagt, dass sie irgendwie eine der ersten in USA catchenden Wrestlern ist, die in Afrika geboren ist. Finde ich sehr cool. Und dann auf der anderen Seite halt die beiden japanischen Wrestlern, also Takumi Iroha, die ja die West Coast Women's Champion ist, und Mio Momono. Wenn du diesen Namen dreimal hintereinander sagst, dann kommt auch Beetlejuice hinter dir im Spiegel. Ich fand das richtig stark. Das war ein echt gutes Match zwischen vier Frauen. Auch zwischen vier Joshis. Also Aminata und Trish Adora sind ja an für sich jetzt keine Joshis per se, weil Joshi ist ja einfach der Begriff für japanische Frauenwrestlerin. Aber die wrestlen halt auch irgendwie schon einen Joshi-Stil und haben sich da einfach gut angepasst, ihren Gegnerinnen. Und das hat richtig Bock gemacht. Ich war da richtig drin. Das war ein echt richtig geiles Hin und Her und ich fand das richtig gut. Und war für mich tatsächlich auch das Match of the Night da, tatsächlich, für mich persönlich.
Ja, also da kann ich mich anschließen, Match of the Night. Das hat richtig Spaß gemacht. Die haben halt wirklich die haben halt wirklich so auf Augenhöhe. Aminata hatte vor allem sehr gutes Showing, Dory sowieso und die beiden Japanerinnen auch. Iroha geht jetzt gerade innerhalb von West Coast auch so ein Character-Change durch. Sie wird mehr cockier und heelischer, finde ich, seit dem letzten Match gegen Moon. Und hat einen großen, großen Spaß gemacht. Und da fand ich, da hast du die Dauer gar nicht so gemerkt. Das machte das Ganze sehr angenehm.
Definitiv.
Und ja, also was sagt Sebastian zu dem Match?
Ich schließe mich da eure Meinung an, auch wenn ich das andere Match davor ein bisschen besser fand, ich fand auch das hier richtig gut. Ich glaube, du hast das auch deswegen nicht so gemerkt, die Länge, weil sie auch relativ viel zu erzählen hatten. Also ich fand auch die schon angesprochene Entwicklung bei Iroha, auch das Ausführen des Charakters, vor allen Dingen auch bei Trish Adora und so, das war schon wirklich stark. Also es war auch nicht nur wrestlerisch, sondern da ist auch einfach sowas rübergekommen, fand ich. Und gerade auch dann auch nochmal so das Binnenverhältnis zwischen Miyu Momono und Takumi Iroha finde ich auch interessant. Und ja, ich finde es einfach schön, dass Leute, glaube ich, dass immer mehr Leute anfangen, das in Trish Adora zu sehen, was ich schon vor 4 Jahren in ihr gesehen habe. Das ist ein schönes Gefühl. Ja. Und Queen Aminata, muss ich ehrlich sagen, die hat sich extrem entwickelt, weil bei der das so, als ich das erste Mal gesehen habe, da war die noch ein bisschen, grün ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber da brauchte die halt noch ein bisschen was. Allerdings, das ist halt auch schon wieder 4-5 Jahre her. Und wie sie sich inzwischen entwickelt hat, oder auch als sie dann noch so, als sie noch full independent quasi war. Wobei, wie du schon sagst, sie hat ja länger den Vertrag schon, sie ist ja auch 2021 schon das erste Mal für AEW, war da, glaube ich, auch schon regelmäßig bei Dark und so, also ja, der Kontakt war schon länger da. Aber das war wirklich ein richtig gutes Match. Und Momono und Iroha, über die reden wir regelmäßig bei West Coast. Ich glaube, da müssen wir eh nichts mehr drüber sagen. Deswegen, ja, das war absolut, absolut gut.
Eben, also da müssen wir nichts mehr drüber sagen. Genau. So ist es. Und ja, Sekunde. Ah, dann geht's weiter. Ich hatte gerade nur was gesehen. Es wurde nämlich schon für die nächsten Shows. Ich kann gleich wieder ein paar Matches vorlesen. Und ja, dann ging es weiter mit dem eigentlichen Co-Main-Event, dachte man. Chris Hero traf auf Adrian Quest von den Los Suavecitos. Suavecitos, genau. Welche von der Halle verbannt waren, nachdem Chris Hero das bei der letzten Show sagte. Und ja, du, das Match lief 6 Minuten. Hero konnte gut was zeigen und plötzlich wurde er von vermummten Menschen angegriffen. Dann, weil ich glaube, über die 6 Minuten müssen wir auch wirklich nicht reden.
Nee.
Der wurde von zwei Menschen angegriffen. Das waren die Suavecitos, also Danny Rose und Ricky G.
Was für eine Überraschung.
Was für eine Überraschung. Dann hat Titus Alexander den Save gemacht. Also er ist auf seiner richtigen Redemption, ich werde Face Road. Dass der auch erst 23 ist, macht mich fertig.
So krass, ja.
Und wrestelt auch schon seit 2018. Halleluja. Und auf jeden Fall, er hat den Safe gemacht. Und dann mussten beide erstmal Hero und Alexander checken, dass sie jetzt quasi auf einer Seite kämpfen. Das fand ich auch einen richtig guten Moment. Ja, dann kam Danny Rose mit einem Eisenrohr und hat erstmal Hero und Alexander damit geschlagen. Dann kam auch eine Person, die Kapuze bis ins Gesicht gezogen hatte, hat dann aber die Suavecitos angegriffen und es war Konosuke Takeshita.
So richtig random, while Takeshita appears?
Ja, wirklich. Zu dem Match können wir leider nichts sagen.
Ja, ist richtig.
Ja, genau.
Sag du, Sebastian.
Man hat halt nichts davon wirklich sehen können. Es war halt quasi Standbildfestival.
20 und das FPS.
Ja, und das Lustige war, dass ich erst dachte, das liegt an mir. Und dann auch noch geguckt habe, Handy, Laptop und so. Erst als ich das von anderen gehört habe, okay, es lag nicht an mir, die haben da wirklich abgekackt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um einmal kurz das einzuordnen, was du gesagt hast, dir, ja, also über das Match müssen wir nicht reden, das war quasi nur ein Hinführungsengel, okay. Aber Die Sache mit Takeshita, die war cool, ohne Frage.
Ja.
Aber alles andere fand ich richtig lame. Dass die so dieses, ja, die Surfacitos sind verbannt und dann kommen die aber zurück, vermummt und so. Das war so, ja, WWE schlecht, fand ich. Also,
ja, schon.
Weil, ich weiß nicht, sowas will ich nicht bei einer Indie-Show sehen. Ich finde, das war, also die Sache mit Takeshita, die hätte man noch anders herleiten können, weil das war ein cooler Moment. Aber das war dann schon irgendwie auch, dass dieses Match von Quest und Hero, dass man das dann so nimmt und quasi das, ich finde, ich weiß nicht, ich bin nicht der größte Freund von diesem, man hat ein Match und das Match wird dann für irgendwas unterbrochen, nur damit es dann ein anderes Match gibt, was aber dann ein Multiman-Match ist. Das ist ja so ein Trope, den gibt's ja relativ oft im Wrestling.
Ich mag das auch überhaupt nicht.
Den finde ich relativ ausgelutscht, wenn ich ehrlich sein soll, relativ so, zu Tode geritten. Ich meine, dass dann jetzt auch noch, da der Stream nicht funktioniert, okay, da kann jetzt keiner was für, wenn das Internet abgekackt ist. Aber das war insgesamt schon ziemlich letdown irgendwie. Also das hat halt keine guten Vibes bei mir hervorgerufen. Das war halt, die ganze Situation war nicht geil.
Nee, würde ich tatsächlich mitgehen. Auch Takeshita zwar Bonus, aber ich denke mir immer so, wie kommt man genau auf die Idee, jetzt den zu booken für so einen Angle halt, um ihn dann für so ein halbes Match halt zu machen. Also ich liebe Takeshita und ich find's awesome, aber also welchen Nährwert hat dieses Match, dass du halt dafür extra Takeshita einfliegst? Du hättest das ja auch mit jedem anderen Wrestler machen können, den du vor Ort hast oder der da in der Region beheimatet ist.
Ja, das ist halt der Punkt. Und der Punkt ist da auch wieder, ich finde das, also wir haben uns schon mehrmals darüber unterhalten mit so, wie geht es jetzt mit Hero weiter und so.
Ja.
Und ich finde es an sich, ja gut, das ich ja gesagt, das hatten wir ja, glaube ich, alle gesagt, wenn er jetzt auch so integriert wird, dass er gegen andere Roster-Member und so hat. Und ich meine, ist er ja auch per se, weil diese ganze Suavecito-Sache ist ja auch eine Geschichte, eine Rescos-Geschichte, wo er auch involviert ist. Aber dass er dann auch, es ist dann trotzdem schon wieder auch so ein bisschen Special Attraction-Match dann mit Takeshita und so. Ja. Das weiß ich nicht. Also da hätte ich vielleicht, da hätte man, wenn man Takeshita für sowas bekommt, ihn vielleicht ganz aus dieser West Coast intern Sache rausgehalten und ihnen irgendein anderes Überraschungsmatch oder so gegeben, weiß ich nicht, aber finde ich auch ein bisschen komisch eingesetzt.
Ja, also das wäre sinnvoller, wenn du ihn in irgendein Singles-Match gegen irgendeinen anderen Indie-Wrestler gestellt hättest halt, ne? Der ohne Storyline-Bezug oder sowas.
Ja, von mir aus hätten sie sogar irgendwie dazu gesagt, der hätte zwei aus dem Eight-Man-Tag-Team rausgenommen und haben gesagt, ihr beweist euch mal gegen Takeshita oder so. Oder du nimmst... Ja, dann ist sogar so ein wie Batutito oder ähnliches, das hätte man ja, also da hätte man ja auch innerhalb der Matches durchaus noch Sachen umstellen.
Ja, klar. Und danach haben sie auch ein bisschen angedeutet, zumindest Takeshita und Red Titus, genau. Alexander Titus. Titus Alexander, so. Jetzt haben wir halt angedeutet, so ja, wir beide gegeneinander so halt, ne?
Aber mein Lieblingsmoment nach dem Match war, da bin ich fast gestorben vor Lachen, wo Hero meinte, give me the microphone, I came up in the IWA Mid-South and in Rotten Territory, I will need at least 20 minutes oder so, das war großartig.
Nein, er hat gesagt, at least 40 minutes hat er gesagt.
Ja, 40 minutes hat er gesagt, ja.
Ja, das war großartig. Also, die Promo ist vorbei. Gib mir das Mikro, ich bin im IWA Territory aufgewachsen. Ich mach 40 Minuten Promos.
Und ich denke mir so, 40 Minuten, da redet sich ihn gerade mal warm, ey.
Ja, natürlich.
Ich habe aber sehr gelacht, als das kam, weil es halt auch irgendwo, ja, witzig, aber es passte.
Ja, dann hat er auch erstmal eine 6-Minuten-Promo gehalten, wie er das erste Mal Takeshita getroffen hat, als er in Osaka Pro das Dojo besuchen wollte und die ihm gesagt haben, du brauchst aber jemanden, der dich durchs Dojo führt, und das war der 12-jährige Takeshita, der halb so groß war wie Hero und den durchs Dojo geführt hat.
Das Ding ist, es wundert mich nicht.
Nee, natürlich nicht. Das hat auch seinen Charme, aber wenn man mir dann erklären will, die beiden haben halt irgendeine Geschichte und die Geschichte ist dann die, ja, Takeshita hat als 12-, 13-jähriger Hero durchs Dojo geführt von Osaka Pro. Ja, gut.
Naja, ich meine, das ist ja noch harmlos. Also wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, es gibt andere Wrestler, die andere Geschichten mit 12-, 13-Jährigen haben. Aber sind ja nicht böse.
Sebastian! Ja.
Sammer.
Es gibt auch Promotions, die bucken solche Leute noch, ne?
Das ist doch viel schlimmer.
In der Stadt New York, in Albany und so, ne?
Naja. Naja, du. Ja, wie gesagt, zum Match selber können wir leider nicht viel sagen. Ich bin mal gespannt, wie weit Chris Heroes ich und Sprach heute, ja. Mal sehen, wie lange das mit Chris Hero noch geht.
Er hat ja im April seine eigene Show.
Ja, kommen wir gleich noch zu.
Und okay, dann machen wir das gleich.
Sag mal ruhig.
Er hat ja seine eigene Show, das Chris Hero Wrestling Mixtape. Im April. Und da gehe ich mal davon aus, dass er auf jeden Fall ein Match haben wird. Ich glaube auch, Sebastian, dass er da das Match gegen Daniel Makabe geben wird.
Hoffentlich.
Bevor Makabe dann ja dieses Jahr retiren wird.
Ja.
Leider. Und da bin ich eh mal gespannt, was er da so bucht. Das ist ja dann so ein bisschen seine eingebuckte Show. Er hat ja auch gesagt, es werden ein paar Leute von West Coast, ein paar von außerhalb kommen und sowas halt. Wenn jemand wie Chris Hero Hand hat und seine Card selber zusammenstellen kann, dann ist das vielversprechend.
Yes. Das stimmt auf jeden Fall.
Aber ja, so viel dazu.
Super. Ja, dann kommen wir zum Main Event. West Coast Pro Wrestling Heavyweight Title Match. Starboy Charlie trifft auf Aramis. Ja, das Match habe ich noch vor 3 Stunden, 2,5 Stunden gesehen. Ich hatte da Spaß mit. Also ich muss sagen, es fing stark an. Obwohl es nur 16 Minuten ging, fand ich, das hatte einen ganz kurzen Hänger. Ja. Aber ich fand ich sehr gut. Ich fand das Finish auch super, weil es zu diesem Match sehr gut passte. Und gerne einer von euch.
Ja, also ich fand's gut. Ich fand's aber nicht sehr gut. Also
gut fand ich's auch nicht. Also gut.
Genau. Halt, ne? Genau. Also den Hänger, den du beschrieben hast, den hatte ich auch zwischendrin. Ich muss aber sagen, ich fand's besser als das letzte Main Event. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen, was ich jetzt auch nicht schlecht fand, aber da fand ich schon ein bisschen besser. Es war halt so das, was man erwarten kann, wenn Aramis gegen Sabre Charlie da steht, finde ich.
Ja.
Die haben halt absolut das abgeliefert, was man sich denkt. Die hatten auch eine ganz gute Chemie miteinander, das war dynamisch, das war alles in Ordnung. Ich würde auch wahrscheinlich sagen, dass es schon noch das drittbeste Match für mich war. Ja, auf jeden Fall. Das drittbeste Match. Also von denen, die wir sehen konnten, immer, wir wissen ja nicht, wer das Segment war.
Genau.
Das ging absolut in Ordnung. Ich kann ja auch schon mal ein Fazit ziehen. Das hat für mich von den Matches, die wir sehen konnten, auch die Show ganz passend. Weil das war wieder so eine Show, wo ich sage, das war jetzt keine absolute Hammer-Show. Bewertungen habe ich auch zum Beispiel bei Cash nicht gemacht, weil man eben das Home-Man-Event nicht sehen konnte. Und ich meine, das war jetzt kein 2-Minuten-Match, sondern 21 Minuten. Deswegen, ja. Aber von dem, was man sehen konnte, ich fand so mehr als anständig, wäre ich auch so irgendwie bei 7 von 10 oder so. Es war jetzt keine absolute Megashow, aber war auch wieder recht gut. Der Anfang war halt ein bisschen so, dann kamen wirklich gute Matches und kam eigentlich das Main Event hat eigentlich perfekt die Show wieder gespielt.
Auf jeden Fall. So ist das. Du, was sagst du denn?
Ich hatte den Hänger auch im Match. Ich hatte den aber irgendwie den größeren Teil im Match. Ich fand das halt, es war nicht schlecht, es war gut. Aber es ist jetzt auch nicht so. Also erstmal fand ich es aber gut, dass Charlie auf jeden Fall wieder den Main Event halt gekriegt hat. Der hatte den bei der letzten Show ja, glaube ich, nicht und davor irgendwie auch nicht.
Nee, bei der letzten hatte der den, davor die nicht.
Ah, davor hatte er den nicht. Ja, okay, dann ist schon die zweite Show, wo er hat, dann ist okay. Wie Sebastian schon sagt, ist so ein bisschen das, was du erwartest. Irgendwie, ich kann mir das nicht erklären, warum. Aber der Weg von Charlie zum Titel war irgendwie größer für mich als das, was er jetzt als Champion ist. Und ich komme damit noch nicht so ganz klar, wie er jetzt gerade als Champion so ein bisschen agiert. Irgendwie, falls das Sinn macht gerade.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und weil er auch so ein bisschen jetzt als Champ so ein bisschen so cockier ist und sowas halt. Und da komme ich dann nicht so ganz mit klar.
Dieses Cockier-Ding, das kann ich nachvollziehen, weil du musst überlegen, er war ja der perfekte Underdog. Der ist ja. 21, der ist, was ist denn der, 1,60 Meter, 1,70 Meter? Dass du dann als Champion irgendwann selbstsicherer wirst und so dir vielleicht auch so eine Arroganz aneignest, das finde ich passend. Und Sekunde. Und das finde ich ganz passend, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Also mir fehlt da noch der absolute Banger tatsächlich.
Ja, das auf jeden Fall.
So, aber da ist halt, wenn ich mir die Matches jetzt angucke, du, der hatte jetzt 4 Verteidigungen. Chris Bay, das war Chris Bay und die Dinger gegen Cartwheel, die waren beide jeweils im Co-Main-Event. Weil vorher gab's halt, danach gab's halt Chris Hero. das Match gegen Alexander, wo er den Titel gewonnen hat, das war halt Gold, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und jetzt hast du das gegen Aramis, das gegen Elfersuch war noch auch cool, aber das gegen Aramis, Cartwheel und Bay fällt für mich in so eine Kategorie, ist es gut. Aber ich glaube, der braucht wieder eine Fehde mit Tiefgang und wo du auch viel reinwerfen kannst, nicht nur das reine Wrestlerische. Deswegen müsste da jetzt eigentlich bald ein Match gegen Kevin Blackwood kommen. Ja, meiner stimmt. Meinung nach.
Ja, gehe ich mit.
Und ja, genau. Also das sehe ich so. Und ja, top. Aber wie gesagt, bewertungsmäßig sage ich auch, kann man nicht ganz fair bewerten. Ich bin da auch so theoretisch bei einer 7. Ich fand die anderen Shows ein bisschen besser. Aber das Pacing ist halt wirklich sehr, sehr gut. Und genau, das kann man so abschließend sagen. Du noch, Drew?
Nee, da würde ich mich tatsächlich so anschließen.
Genau. Und laut Cage Match ist ja die nächste Show erst am 14.04. Chris Heroes Pro Wrest Mixtape. Aber davor haben wir noch zwei Shows tatsächlich. Und die erste ist am 12. März in Zusammenarbeit mit dem United Wrestling Network.
Ah, okay.
Aus Irvine, California, aus dem Improv. Delirious heißt die Show. Also der Dienstag nach dem Karat.
Ich hoffe, der Wrestler, der gleichnamige Wrestler ist nicht am Start.
Ich hoffe nicht. Wir haben bis jetzt für die Show Los Suavecitos gegen Sonico, Lazarus und Jaya Jewel. Dann gibt es Vinny Massaro gegen Bad Dude Tito. Sandra Moon gegen Sarah Secker. Ismael Warren gegen Jack Benning. Titus Alexander gegen Lee Moriarty.
Oh, cool.
So, das sind da die Matches bis jetzt. Dann gibt es am 23. März The Marvelous Coast. Battle in Triumph. Die yes. Marvelous Coast ist am Start am 23. März. Und wir haben für die Show angekündigt bis jetzt Bull Nakano, Magenta, Titus Alexander, Kevin Blackwood, Vinny Massaro, Beef Tank, Ai Husain, kenne ich gar nicht. Dump Matsumoto ist noch am Start. Also ganz viele von Marvelous dann entsprechend. Und es wurde jetzt ein Match angekündigt. Das letzte Match in Amerika von Shigusa Nagayo. Shigusa Nagayo, Takumi Iroha und Queen Aminata treffen auf Mio Momono, Sandra Moon und Masha Slamovic.
Oh.
Da habe ich Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Da habe ich wirklich Bock drauf. Ich bin mal auf die, dann mal gespannt, was bei Chris Heroes Mixtape rauskommt, weil ich glaube, das kann nur wild werden.
Glaube ich auch.
Und, ja, dann würde ich sagen, wow. Dann kann ich sagen, dass es von uns war. Sorry, ich wurde abgelenkt von Drew. Von Drews Twitter. Oh. Ja, auf jeden Fall, das war's dann von uns. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt, willkommen im Catch Club. Danke, Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, und dann hören wir uns ja auch schon mit der Karate-Preview. Bis bald. Tschüss. Tschüss.